Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, jede Nacht im Radio und immer auch als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir verabschieden uns von einer Legende. Wir verabschieden uns von einem Mann, der die Mode verändert hat. Giorgio Armani. Und das tun wir mit seiner Fotografin, mit Ellen von Unwerth. Und wir haben noch mehr. William Kentridge, der große südafrikanische Künstler, der mit seiner erzählerischen, verspielten Kunst. Er liebt Deutschland offenbar so sehr, dass er hier gleich zwei Ausstellungen eröffnet. Und da dachten wir, schauen wir uns doch einfach beide an. Und dabei wundert er sich auch so ein bisschen, warum er eigentlich zu seinem 70. Geburtstag so gefeiert wird.
I am wondering why you are celebrating me like. I'm very happy, but yes. You know, anybody who waits long enough will turn 70, so it's very nice to be celebrated.
Also jeder, der einfach lang genug wartet, wird 70, deswegen kann er es nicht so ganz verstehen, aber natürlich freut er sich auch darüber. Wir haben uns jedenfalls beide Ausstellungen angeschaut. Und wir gehen auch nach Bayreuth. Nein, nicht Wagner, sondern italienischer Barock. Und zwar was Seltenes und sehr Feines. Begonnen hat er damit in den 70er Jahren, nämlich Männer besser anzuziehen, später auch Frauen. Und das auf seine ganz besondere Weise. Bei den Männern eher minimalistisch mit gedeckten Farben, vor allem das berühmte dunkle Armani-Blau. Bei den Frauen oft aufwendiger und mit dem Fokus auf eben Aufmerksamkeit. Das war er, dieser Giorgio Armani, Designer, aber Unternehmer war er auch, hat alle Übernahmeangebote abgelehnt. Leitete selbst immer seine eigene Firma, fast bis zum Schluss ein Familienunternehmen für ihn bis zum Ende. Anna Giordano erinnert an Giorgio Armani.
Seine Mode lebt weiter. Vor dem Armani-Store in der römischen Luxusmeile Via Condotti bleiben immer wieder Passanten vor dem Schaufenster stehen. Diese absolute Eleganz, die Klarheit der Linien, diese Mode trifft einfach das Wesentliche. Schwärmt eine Frau, sie habe in ihrem Leben schon einige Armani-Teile gekauft. Blazer und Röcke, und die habe ich immer noch. Eine Mode, die trotz gehobener Preisklasse alltagstauglich und tragbar ist, das war immer Armanis Ziel. Wie er bereits in einem Fernsehinterview von 1983 betonte. Das Ziel meines Berufes ist es, die Mode auf den Straßen zu sehen. Nicht nur als Foto auf einem Magazincover oder in einer Modeschau, sondern die Mode muss einen Bezug zur Wirklichkeit haben. 1983 war sein Unternehmen 8 Jahre alt und bereits äußerst erfolgreich. Seine erste Boutique hatte gerade in Mailand eröffnet, die Zweitlinie Emporio Armani war entstanden. Geplant hat der Designer diesen Erfolg nie. Nach der Schule nahm er in Mailand ein Medizinstudium auf, schmiss es aber nach 2 Jahren hin. Ein Bekannter hat mir dann einen Job im Kaufhaus Rinascente vermittelt. Ich hätte alles gemacht, was man mir anbietet. Ich sollte mich um Kleidung kümmern. Reiner Zufall also. Ich habe nie daran gedacht, ein Modedesigner zu werden. Vom Schaufensterdekorateur arbeitete sich Armani hoch zum Einkäufer für Herrenmode. 1963 stieg er bei Modedesigner Nino Cerruti ein. Dann machte er sich nach und nach selbstständig. Als Durchbruch gilt das Jahr 1980, als Armani für den Hollywood-Film American Gigolo die Anzüge des Hauptdarstellers Richard Gere designte. Die amerikanische Schauspielerin Glenn Close erinnert sich. Das war damals wie eine Art Erdbeben in Hollywood. Ich erinnere mich, wie Richard Gere aussah, mit einem dunklen T-Shirt und einem wundervollen Anzug. Das war der Anfang. Das Markenzeichen von Armanis Sakkos, hochwertige Materialien und ein lockerer Schnitt. In einem Fernsehinterview von 2015 erklärte er, es sei wichtig, der Kleidung diese zu strenge Form zu nehmen, vor allem bei Männern, und der Kleidung eine ungezwungene, lässige Anmutung zu geben, eine, die nahe am menschlichen Körper ist. Doch Armani hatte sich schon lange nicht mehr nur auf Mode beschränkt. Er etablierte sich auch bei Make-up und Parfüms. Sogar einige Hotels gehören zum Armani-Imperium. Der Umsatz all dieser Sparten lag allein im Jahr 2022 bei rund 2,4 Milliarden Euro. Im Mai 2023 bekam der Designer die Ehrendoktorwürde der Universität in seiner Heimatstadt Piacenza verliehen und zog eine Bilanz. Es war ein sehr anspruchsvoller Weg und ich habe mich auf diesem selbst vergessen. Davon rate ich ab. Arbeitet und seid zielstrebig dabei. Aber vergesst nicht, dass ihr zu Hause einen Hund habt, eine Katze, ein Kind, eine Mutter, eine Oma oder einen Liebhaber. Denn wenn das Leben weitergeht, dann braucht man Menschen, die einem zur Seite stehen. Und dass er das nicht nur im übertragenen Sinne meinte, sondern ganz konkret, zeigten seine letzten Modeschauen. Da betrat er den Laufsteg am Ende nicht mehr alleine, sondern gestützt von zwei Models. Dabei trug er allerdings nach wie vor zeitlose, unifarbene, dunkelblaue Kleidung, ganz im Sinne des schlichten Stils, den seine Mode prägte.
Anna Giordano erinnerte an Giorgio Armani. Und was hat er in einer Dokumentation von Martin Scorsese über sich selbst gesagt? Alles, was streng definiert, perfekt und unveränderlich ist, das irritiert ihn. Es ist dann zu gut geplant. Er denkt dauernd darüber nach, etwas hinzuzufügen oder wegzulassen, aber meistens lässt er etwas weg. Immer wieder hat er auf Einfachheit bestanden, sagte er hier, und hat das zur Schaustellen nicht ausstehen können.
Perché tutto ciò che è predisposto in modo inamovibile, perfetto, indiscutibile, mi dà la fastidiosa sensazione di qualche cosa di troppo definitivo. Questa è sicuramente una mia debolezza, che vale per la mia vita e anche per il mio lavoro. Penso sempre di aggiungere qualche cosa, togliere qualche cosa, soprattutto togliere qualche cosa. Una grande attenzione al rigore, al non esibizionismo.
Giorgio Armani. Reden wir mit einer berühmten Künstlerin, nämlich Ellen von Unwerth. Sie hat jahrzehntelang seine Mode fotografiert, kannte ihn persönlich, hatte Fotos mit seiner Mode auch in Kunstsammlungen gezeigt. Wir erreichen Sie in Paris. Guten Abend, Frau Unwerth.
Guten Abend. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wie kann man ihn nennen? Also König, Kaiser, jemand, der wirklich, glaube ich, auch eigentlich immer eigenständig geblieben ist mit seinem eigenen Reich. Wer war dieser Giorgio Armani für Sie?
Ich würde sagen Kaiser, weil er wirklich immer da war, immer präsent, auch mit seinem Image und auch einfach die Mode, die er kreiert hat, war so stark und wurde von so vielen Leuten aufgegriffen, von Schauspielern, in Filmen, von allen großen Stars. Und das hat ihn natürlich sehr herausgehoben. Hm. Und es ist sehr, 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 sehr traurig, dass der jetzt auch einer von diesen vielen Designern, die uns jetzt verlassen haben, wie Versace, Karl Lagerfeld, also Dina Laia, jetzt auch er geht. Und auf der anderen Seite, ja, war ja auch nicht mehr so jung, aber es ist trotzdem ein großer Schock.
Und er hat bis zum Schluss ja immer noch entworfen, er hat bis zum Schluss, war er noch aktiv in seiner eigenen Firma, ja. hat auch nie verkauft, blieb immer Giorgio Armani über die Jahrzehnte unangefochten, alle Übernahmeangebote abgelehnt. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, der hat einfach die Passion für das, was er gemacht hat, also die Leidenschaft. Er hat es so geliebt. Ich meine, ich war ja oft Backstage. Ich habe auch Kampagnen für ihn geschossen. Er war immer da und hat alles, alles, alles überprüft. Der hat das Casting überprüft. Der hat das alles, wie der Hut saß, wie das Mädchen die Handtasche tragen soll. Alles wurde total von ihm überprüft. Es kann nur jemand sein, der das so liebt und so eine Leidenschaft hat dafür, dass der kein Detail aus der Hand gehen lassen will. Und ich war auch auf seiner letzten Show in Paris auf der Haute Couture Show und die war so unglaublich. Jedes Mädchen, das rauskam, sah aus wie ein Movie-Star aus einem Hollywood-Film und es war so emotional und also einer seiner stärksten Shows. Und sein Team hat mir gesagt, ja, er hat alles, das Casting übersehen und auch bis zum letzten Detail. Und sage ich, ja, das freue ich mich ja, dann kommt er jetzt dann gleich raus. Und dann haben sie gesagt, leider ist er nicht rausgekommen. Dann haben sie gesagt, ja, leider macht er das aus Distanz, weil er ist dieses Jahr nicht da. Und dann hatten wir ein großes Fest und waren alle traurig, dass er nicht da ist. Aber er war trotzdem da in seinem Esprit, weil natürlich alles trotzdem sehr in seinem Stil war. Das ganze Essen und die Einladung, die Leute, die eingeladen wurden. Aber ich bin auch froh, dass ich da mit dabei war. Es war auch ein Auf Wiedersehen sagen.
Wie haben Sie denn persönlich erlebt, wenn Sie mal einen ruhigeren Moment mit ihm hatten, wenn Sie mal Zeit mit ihm hatten? Was war er für ein Mensch auch? Also wie kann man, wenn man so passioniert ist, auch in dieser harten Modewelt, was war seine Persönlichkeit?
Ja, eigentlich er war sehr, sehr freundlich, aber auch ein bisschen Distanz. Aber muss auch sagen, er sprach nicht sehr gut Englisch, ich auch nicht sehr gut Italienisch. Es war ein bisschen schwierig, die Kommunikation. Aber er war immer sehr freundlich und auch interessiert. Und natürlich auch immer, also nicht auf sich bezogen, sondern immer fragte, was bei mir los ist und so. Also auch sehr generös. Aber man hat schon gemerkt, das ist schon ein Mann, der hat alles in der Hand und schon sehr, sehr, sehr starke Wille und ja, das ist schon unglaublich, so jemand, der das alles so in der Hand hat. Und aber trotzdem natürlich auch sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett.
Sie haben gesagt, die Frauen, die Models, die Sie letztens gesehen haben, auch mit seiner Kleidung wurden sofort zu Movie-Stars. Er ist ja eigentlich groß und bekannt geworden, eher mit Männermode, ne? Er hat ja eigentlich die Männermode am Anfang verändert.
Ja. Na, komischerweise ist, weil die Frauenmode ist sehr statuesk, wo sehr architektural fast, während die Männermode eher so lässig ist. Also habe ich das Gefühl, ich bin ja kein Mann, aber ich habe das Gefühl, die Anzüge sind eher lässig, haben sehr, sehr schöne Stoffe, aber sind eher lässig und die Männer fühlen sich, also ich habe von vielen Leuten, Männern gesagt, ja, ich trage nur Armani, dann weiß ich wenigstens, dass ich was Gutes auf meinem Leib habe. Und ich glaube, die Männer haben sich einfach, sie fühlen sich sehr, sehr, sehr wohl in dieser Kleidung. Und es gibt ihnen natürlich auch so ein Allure, ne? Weil er hat auch so viele Filme gemacht und Gangster angezogen und Superheroes und viele Bosse. Also ich glaube, dass einfach ein Mann sich stark und wohlgefühlt hat in seinen Kleidern. Weil, wie gesagt, die Frauen eher so ein bisschen unnahbar wurden und eher so, ja, so wie so Movie-Stars, also in meiner Sicht sehe ich das so.
Man könnte jetzt natürlich einwenden, Männer- und Frauenbilder haben sich ja sehr verändert über die Jahre. Hat er an vielleicht zum Teil veralteten Männer- und Frauenbildern festgehalten?
Ich glaube, er hat einfach seinen Stil gehabt und den hat er beigehalten. Ich meine, er hat so einen starken Stil, aber vielleicht, meine, er hat gemacht, was er mag. Ob das jetzt veraltet ist oder nicht, ich glaube, er hat trotzdem noch viele, viele Fans und viele Leute, die das geliebt haben. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es veraltet ist, wenn jetzt jemand jetzt nicht die Männer in Röcke die Mundschau runterschickt. Also es ist halt sein Stil, würde ich sagen.
Wie war das, seine Werke, sag ich jetzt mal, seine Arbeiten zu fotografieren?
Das war immer sehr aufregend. Also ich sehe ja immer, meine Fotografie ist ja eher immer so inspiriert durch Filme. Deswegen rede ich viel von Movie-Stars, weil ich immer dass meine Fotos aussehen wie ein Filmstill. Und dafür haben sich natürlich die Kleider sehr gut hergegeben. Auch einfach, weil die Stoffe oft so eine bestimmte Brillanz haben, die Kleider sehr strukturiert sind. Und dann konnte man also gut die Leute in Positionen setzen und mit Bewegung und alles. Also das hat immer sehr, sehr, war immer sehr aufregend, seine Kleider zu fotografieren.
Wie geht es jetzt weiter? Weil Sie ja auch andere Größen erwähnt haben, dieser zumindest vergleichbaren Generation, Karl Lagerfeld, damals, ja, es ist ja schon lange her, Gianni Versace, jetzt Armani, also eine ähnliche Generation. Was nimmt die nächste Modegeneration von diesen Legenden mit?
Ich glaube, die Leute, die neuen Generationen, die sind ja eben auch immer inspiriert von was vorher war. Und sie werden auf jeden Fall in die Archive gehen und schauen, was gemacht wurde und es wieder neu aufarbeiten mit neuen Materialien, mit neuen Ideen. Aber auf jeden Fall wird es einer der Designer sein, der am meisten recherchiert wird. Und ich weiß auch nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, wer das jetzt übernehmen wird, dieses riesige Haus mit den ganzen verschiedenen Teilen, mit den Hotels sogar. Und wenn es den ganzen Beauty-Produkte und alles, das ist ein großer, großer Change. Und das, was auch unglaublich ist, dass er heute uns verlässt, wo auch Anna Winter heute angegeben hat, dass jetzt eine neue Editor-in-Chief da sein wird. Also die ganze Modewelt ist irgendwie im Umbruch. Und ja, wir werden sehen, was rauskommt, wie das weitergehen wird.
Was ist eigentlich, Frau von Unwerth, Ihr Lieblingspiece von Armani in Ihrer Garderobe, in Ihrer eigenen?
Ich habe ein Kleid mit vielen, vielen, vielen Sequins, also Glitzer, wie sagt man da? Ich habe ein bisschen meine deutsche Sprache verloren. Mit Rhinestones, ein sehr langes Kleid, das ich auch ab und zu mal zu einem Event anziehe, weil es natürlich sehr eindrucksvoll ist und das liebe ich.
Wie sieht's genau aus? Noch etwas genauer, würde ich jetzt genau wissen, weil wir am Telefon sind und ich es mir gerade nicht vorstellen kann. Beschreiben Sie mal genau, wie sieht's aus?
Ja, also es ist ein Kleid, ein langes Kleid, ziemlich body conscious und voller Glitzersteinen, die im Licht natürlich sehr viel blinken und auch verschiedene Farben haben. Also so ein bisschen in Blau, bläulichen und auch ein bisschen grün. Und die fast glitzern wie ein Mermaid.
Also Strasssteine sind das, ne? Rhinestones
hat ja, genau, gesagt, ne? Strasssteine, ja genau, ja. Das hat mir gefehlt. Ja, genau.
Wann ziehen Sie es wieder an? Wissen Sie es schon?
Aber jetzt bald, natürlich. Vielleicht zum nächsten Amphar-Event oder weiß noch nicht, was ankommt.
Wir dürfen gespannt sein. Ellen von Unwerth, die Fotografin, die viel mit Giorgio Armani zusammengearbeitet hat am Telefon in Paris. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch. Und so bin sehr, sehr traurig. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass dieser Mann uns verlässt. Aber vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christine Jensen.
Morrissey, der frühere Frontmann der Band The Smiths, will seine Rechte an der Band und ihrer Musik verkaufen. Das hat er bei Instagram erklärt. Seit Jahren streitet er sich mit den anderen Ex-Mitgliedern um diese Rechte. Er habe nun jegliche bösartige Verbindungen satt und müsse sich schützen, schreibt er. Alle ernsthaften Investoren rief er auf, ihm zu schreiben. Die Band trennte sich 1987 im Streit. Für Morrissey begann danach eine erfolgreiche Solokarriere. Neil Young hat einen weiteren Protestsong gegen US-Präsident Trump veröffentlicht. Der Titel Big Crime. In dem Song kritisiert Young unter anderem Trumps Übernahme der Washington Administration und den Einsatz der Nationalgarde. Einige Zeilen lauten wörtlich: Wir brauchen keine Faschistenherrschaft. Wir wollen keine Soldaten auf unseren Straßen oder wir müssen im Weißen Haus sauber machen. Big Crime ist nicht der erste Protestsong Neil Youngs gegen Trump. Zuvor hatte er bereits Stücke wie If You're a Fascist, Get a Tesla verfasst. Es ist wie im Krimi. Journalisten entdecken in einer Immobilienanzeige ein einst von Nazis geraubtes Gemälde. Daraufhin verschwindet es nochmal. Jetzt haben es die argentinische Besitzerin und ihr Mann zurückgegeben. Sie stehen unter Hausarrest. Das Porträt einer Dame von Giuseppe Ghislandi stammt aus dem Jahr 1010. Anne Herberg.
Auf dem Foto war es über einem grünen Sofa im Wohnzimmer von Patricia Katgin zu sehen, der Tochter des hochrangigen SS-Offiziers Friedrich Katgin. Dieser war Finanzberater des NS-Kriegsverbrechers Hermann Göring und nach dem Krieg nach Argentinien geflohen. Das Gemälde gehörte zu mehr als 1000 Kunstwerken, die dem Amsterdamer Kunsthändler Jacques Gutsticker während des Zweiten Weltkrieges von den Nazis geraubt worden waren.
Der österreichische Autor und Publizist Niki Glattauer ist tot. Wie in verschiedenen Interviews angekündigt, wählte er aufgrund einer unheilbaren Krebserkrankung den assistierten Suizid. Das bestätigte sein Bruder. Glattauer wollte mit der Ankündigung und dem Sprechen darüber das Tabuthema assistierter Suizid brechen. Immer wieder hatte Glattauer mit seinen Wortmeldungen Diskussionen geprägt, unter anderem im Bildungsbereich, denn er war auch Lehrer und Sonderpädagoge. Sachbücher wie Best of Schule, Zum Weinen komisch, Zum Lachen traurig und Flucht landeten regelmäßig in den österreichischen Bestsellerlisten. Nach Angaben seines Bruders starb er ohne Schmerzen im Kreise seiner Lieben. Seine letzten Worte waren: Schön, wow. Wenn Sie sich durch das Thema emotional belastet fühlen, nehmen Sie bitte Hilfe in Anspruch, zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention oder rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge.
Christine Jensen mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Und jetzt geht es uns um einen Künstler, der so viele Formen beherrscht. Die Zeichnung ebenso wie den Film, Sprache, Performance, Musik. Die Liste ist noch deutlich länger, aber ein Mann, der immer was erzählen will und hat dabei zum Teil auch eine ziemlich spielerische Freude und daraus entsteht auch oft sehr sinnliche Kunst. William Kentridge, der vielleicht berühmteste Künstler Südafrikas. Er ist kürzlich 70 geworden und ist von zwei deutschen Städten eingeladen worden, die Vielfalt seines Werks jetzt zu zeigen in großen Ausstellungen, Dresden und Essen.
The cities are very different. I'm very interested in one in the very far west and one in the far east and what that still means, that those different histories over the over the period. And so in the Essen exhibition, it's focusing more on colonialism and on mining. I mean, there are many other things, but that's one of the themes. In Dresden, we're looking a lot at the nature of historical processions that relate to different works in Dresden, and also obviously to the Soviet period in the DDR. So they're works that relate to artists under Stalin during it. They were not works made for Dresden. They were all made in advance of the exhibition, but hopefully there are different things that will echo or be recognized by people there.
William Kentridge, also über die beiden Ausstellungsprojekte in Deutschland, in Essen und in Dresden. Wir haben es gehört, in Essen ging es ihm mehr um Kolonialismus und um Bergbau, die Geschichte des Bergbaus. Und in Dresden offenbar mehr um den Blick in den Osten, um auch den Teil der Geschichte, der eben auch von der Sowjetunion geprägt war, von der sowjetischen Besatzung, später der DDR. Aber auch historische Prozessionen sollen dort eine Rolle spielen. Also ja, durchaus spannende Kontraste zwischen diesen beiden Orten. Der eine tief im Westen, der andere tief im Osten der Republik. Sabine Oelze hat sich die Ausstellung in Essen angesehen. Mit ihr sind wir jetzt verbunden. Schönen guten Abend, Sabine.
Schönen guten Abend.
Und Silke Hennig ist aus Dresden hier ins Studio nach Berlin gekommen, hat sich dort William Kentridge angeschaut und ist auch bei uns hier im Gespräch. Hallo.
Hallo.
Silke. Sabine, vielleicht beginnen wir bei dir mit Essen tatsächlich, mit dieser großen Ausstellung dort. Was sieht man im Folkwang-Museum?
Ja, Kentridge hat es ja gerade schon gesagt, Essen ist für ihn eine Postbergbaustadt, genauso wie Johannesburg für ihn auch eine Postbergbaustadt ist. Nur dass im Ruhrgebiet eben Kohle abgebaut wurde und in Johannesburg Gold, zum Teil immer noch. Und insofern ist diese Ausstellung, die hier in Essen zu sehen ist, Listen to the Echo, wirklich eine Ausstellung, die für den Ort inszeniert ist. Ich könnte fast sagen, es ist wie ein Gesamtkunstwerk. Also die Werke verstärken sich mit der Inszenierung. Man betritt diese große Ausstellungshalle, die nochmal unterteilt ist in kleine Boxen, in denen man die einzelnen Animationen sehen kann, und steht in einem düsteren Raum. An den Wänden sind Korkplatten bis unter die Decke gehängt, sodass man eben sozusagen so ein Untertage-Feeling hat. Also da ist von den Ausstellungsmachern eben ganz klar eine lokale Anbindung und eine direkte Beziehung zum Werk von Kentridge hergestellt worden, das ja eben in weiten Teilen sich sehr intensiv mit diesem Goldabbau in Johannesburg auseinandersetzt. Und man kommt eben rein, steht in diesem dunklen Raum und steht auch direkt im Werk von William Kentridge, dieser gezeichneten Kurzfilmserie Drawing for Projections, mit der er schon Ende der 80er Jahre begonnen hat und die sich bis 2020 gezogen hat. Das sind mehrere Episoden. Da gibt es einen Hauptprotagonisten, Soho Eckstein, den sieht man da in 4 Episoden. Und diese Geschichten handeln eben in gezeichnet mit dieser typischen rauen Art, die er da hat, mit der Kohle direkt auf die Wand, dann wieder ausradiert, gefilmt. Und man taucht eben ein in dieses Universum des Goldabbaus in Johannesburg.
Ja, das sind ja alles auch Transformationsprozesse, um die es geht. Also Südafrika, genauso wie das Ruhrgebiet und Transformation. Das betrifft natürlich auch Dresden im Osten der Republik. Auch da hat sich natürlich immens viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Auch das scheint ja William Kentridge zu beschäftigen. Silke, hast du etwas, was wir jetzt aus Essen gehört haben von Sabine Oelze, auch in Dresden wiedererkannt?
Ja, natürlich. Also mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die Technik Kentridges immer sofort wiedererkennbar ist und sich durchzieht. In Dresden ist die Situation ein bisschen anders. Da ist es eher so eine Art Schnitzeljagd. Ja, also es gibt ja mehrere Orte, an denen man Kentridge dort findet. Im Albertinum, im Kupferstichkabinett, im Residenzschloss, in der Puppentheatersammlung, im Kraftwerk Mitte. Also das sind auch vom Charakter her völlig unterschiedliche Orte. Es ist ein bisschen spielerisch und er ist natürlich auch in gewisser Weise auch so ein bisschen so ein barocker Typ. Ja, also ausschwingend von seinem Kernmedium Zeichnung zu Film, zu Theater, Installation, zwischen den Medien changierend, mit so einem leichten Hang zum Gesamtkunstwerk. Es gibt aber auch spezifische Anknüpfungspunkte und da ist eigentlich weniger jetzt wirklich die DDR-Vergangenheit zu nennen, sondern in allererster Linie mal der Dresdner Fürstenzug, ja, mit dem das Herrscherhaus der Wettiner seinen Machtanspruch für alle sichtbar auf einer mehr als 100 Meter langen Wand in der Altstadt manifestiert. Hoch zu Ross, hintereinander weg, einzeln zu zwei, zu dritt, manchmal auch Händchen haltend, sieht man an diesem monumentalen Wandbild Machtkontinuität vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Als dieser überlebensgroße Fürstenzug aus Porzellanfliesen entstand. Und solche Prozessionen, ja, das ist ein Element, auf das Kentridge immer wieder zurückkommt in seinen Arbeiten, seien es dann eben die geschundenen Vertriebenen, die durch die Savanne wanken, eine Marching Band wie in der frühen Puppentheaterinszenierung Faustus in Africa mit der südafrikanischen Handspring Puppet Company, die jetzt nach 30 Jahren wieder aufgenommen wurde und am Wochenende auch nochmal in Weimar zu sehen sein wird. Aber auch der Totentanz oder Triumphzüge. Im Albertinum in Dresden wird gegenüber einigen der jüngst restaurierten Kartons, also den gezeichneten Vorlagen zum Dresdner Fürstenzug, unter anderem Kentridges monumentale Filminstallation More Sweetly Play the Dance gezeigt. Ein Potpourri der verschiedensten Umzüge, von der politischen Demonstration bis zur religiösen Prozession, und das hört man auch so ein bisschen akustisch, wie das eine so quasi in das andere übergeht. Ja.
Und das, Silke, wird man dann auch zur Eröffnung erleben können am Freitag?
Sowas in der Art.
In der Art jedenfalls.
Sowas
ist angekündigt,
in der Art, ja. Genau, einen Umzug wird es geben, ja.
Ja, also sehr, sehr vielfältig tatsächlich dieser William Kentridge in Essen und in Dresden, Sabine. Es gab ja noch einen anderen Aspekt, der gerade auch in Essen eine Rolle spielt. Das hat er selber angekündigt, neben dem Bergbau oder dem Postbergbau. Der Postbergbau-Ära, natürlich der Kolonialismus. Inwieweit spielt das eine Rolle? Wie zeigt sich das in Essen?
Also die Ausstellung in Essen ist sehr chronologisch aufgebaut und fängt an mit den Arbeiten, die Mitte der 70er Jahre schon entstanden sind. Und da fängt er an, sich mit der Apartheid auseinanderzusetzen in Südafrika und zeichnet Plakate für Theaterstücke, in denen er selbst mitspielt, in denen es um Kolonialismus geht und um Anti-Apartheid. Und so setzt sich das fort. Und ein Höhepunkt in der Ausstellung in Essen ist die Arbeit Black Box. Die kommt aus dem Louisiana Museum in Dänemark und ist eigentlich so gut wie nie außerhalb von Dänemark zu sehen. Und das Wolfgang-Museum hat es geschafft, die nach Essen zu schaffen. Es ist eine sehr fragile Bühnenmaschine, die anknüpft, so die man vielleicht kennt aus dem 19. Jahrhundert in bildungsbürgerlichen Haushalten, die damals zur Wissensvermittlung benutzt wurde. Und hier handelt die Projektion oder das kleine Stück, was da aufgeführt wird, eben von dem Völkermord an den Herero und Nama 1904. Und das ist sehr berührend. Wie bei allen Animationen und bei allen Stücken geht es sehr viel um den Zusammenhang von Bild und Musik. Und man hört mal Gesänge, die von Überlebenden stammen, der Herero und Nama, die aber dann vermischt werden mit der Zauberflöte von Mozart. Und dazu sieht man auf dieser kleinen Bühne dann so eine Figur, die mit einem traditionellen Kopfschmuck auf dem Kopf so etwas Geisterhaftes hat und da so lang tanzt. Im Hintergrund tauchen dann Projektionen auf, die eben von der Kolonialzeit erzählen, von der Ausrottung der Herero und Nama durch die sogenannten deutschen Schutztruppen. Und es gibt eben so, ja, irgendwie so Anweisungen und dann, wie man die am besten und am effektivsten ausrotten kann, dann tauchen wieder Galgen auf. Also es ist ein ganz unbehagliches Setting, aber eben ein Gedächtnis der Kolonialzeit, eben so eine Art Flugschreiber des Traumas, könnte man sagen.
Hm. Vielleicht die Frage an euch beide, Sabine und Silke, wenn ihr ja auch voneinander jetzt hört, von diesen unterschiedlichen Kentridge-Ausstellungen in Essen und in Dresden. Inwieweit ergänzt sich das? Inwieweit widerspricht sich das vielleicht auch? Wo seht ihr da auch vielleicht eine Brücke, könnt ihr sagen, naja, wenn man sich die Zeit nimmt und man sollte sie sich nehmen, sollte man Essen und Dresden sehen, Silke?
Ja, das auf alle Fälle. Ich glaube, es ergänzt sich tatsächlich eher. Also natürlich gibt es Überschneidungen. Es wird einem vieles bekannt vorkommen, wenn man den einen Ort schon gesehen hat und dann den anderen besucht. Das ist so. Ich glaube, der Fokus ist ein bisschen anders. In Dresden ist der Fokus weniger ein inhaltlicher, weniger auf die Themen gerichtet. Da ist er eher ein etwas formalere. Ja, also da gibt es eben einmal das druckgrafische Werk, das dort aufgeblättert wird und dann zwar also quer. Da werden natürlich diese ganzen Themen, Kolonialismus und so weiter, das wird da auch alles verhandelt. Aber der rote Faden ist quasi dann die Technik. Und natürlich spielt auch Puppentheater in Dresden eine große Rolle. Dresden hat ja eine Puppentheatersammlung, die zweitgrößte in Deutschland überhaupt. Und das ist auch ganz interessant, weil genauso wie Kentridge eben einen Weg gefunden hat mit seinen Stop-Motion-Animationen, also diesen Veränderungen, ne, wo er so Schritt für Schritt seine Zeichnungen immer wieder verändert und abfotografiert und daraus einen Film konstruiert, da hat er eben einen Weg gefunden, politische Inhalte im Kunstkontext auf wirklich zauberhafte Weise zu transportieren und zu verabreichen. Und genauso hat er das im Theater eben auch gemacht. Er ist ja auch ein wichtiger, gerade Puppentheaterregisseur, inzwischen auch ein Opernregisseur, also ein Regisseur von so ziemlich allem. Und das passt eben sehr schön. Man kann da eben wirklich sehen, wie er auch mit diesen Puppen es geschafft hat, da auch diese Inhalte zu transportieren auf eine, ja, also eigentlich ein Kindermedium, sollte man denken, aber es ist eben viel mehr. Und für diese Jahresausstellung in dieser Puppentheatersammlung, da hat man das von Kentridge als Mentor mitbegründete Center for the Less Good Idea gebeten, die Jahressammlung zu erarbeiten. Und ja, Center for the Less Good Idea klingt ein bisschen kompliziert. Was es heißt, das hat er so erklärt.
So the Center for the Less Good Idea is an art center that I co-founded 10 years ago in Johannesburg. Physically it's a series of rooms in which artists, musicians, curators, choreographers meet and make work together. And there are different themes and there are different projects and programs that we have. But the name, the Center for the Less Good Idea, comes from an African proverb, which says that if the good doctor can't cure you, find the less good doctor. When the grand solutions in the world no longer work, look for solutions that are smaller, more local, that come from different corners, that are in the periphery. So it's also a statement against grand solutions.
Ja, also da hört man Kentridge, den Skeptiker, an, also der großen Lösungen skeptisch gegenübersteht. Und dieser Name dieses Theaterlaboratoriums, das geht eben zurück auf ein afrikanisches Sprichwort. Wenn man den besten Doktor nicht kriegen kann, dann soll man eben den weniger guten nehmen.
Sabine, du fährst nach Dresden auch noch, obwohl du ja auch schon in Dresden warst?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Ergänzung, gerade weil es hier doch eher so eine thematische Fokussierung gibt, wobei natürlich bestimmte Themen hier auch auftauchen, die auch in Dresden zu sehen sind, Flucht und Vertreibung und die Prozessionen. Es gibt hier so eine Serie von Tapisserien, die Porter-Tapisserien, die setzen sich auch mit der Kolonialgeschichte und damit auseinander, wie Afrikaner für die Kolonialmächte Lasten durch Afrika schleppen mussten. Und das sind alles wieder auf Zeichnungen basierende gigantische Wandteppiche, die zu sehen sind. Und mich würde natürlich interessieren, was für Spielarten hat er noch davon gefunden? Weil es ist einfach unglaublich beeindruckend, diese Vielfalt zu entdecken und wie er zwischen den Gattungen hin und her springt, wie er zeichnet, wie er alles auf die Bühne zu bringen versucht, auf die unterschiedlichsten Bühnen, auf die Opernbühne, auf die Theaterbühne, dann eben auch auf sowas wie eine Miniaturbühne, wie man das in Essen jetzt in dieser Blackbox-Bühnenmaschine sehen kann. Also es ist wirklich ein wahnsinnig vielfältiges Werk, das manchmal vielleicht ein bisschen einen auch beeindruckt oder ein bisschen auch erschlägt.
Aber dafür hat man ja Zeit, in Ruhe sich das anzuschauen. Jetzt wird es also eröffnet, zwei große Ausstellungen mit dem sehr vielfältigen Werk. Wir haben es, glaube ich, gehört in vielen Details, thematisch, formal, des großen Südafrikaners William Kentridge, der damit auch seinen 70. Geburtstag feiert, in Essen und in Dresden. In Essen für uns gesehen von Sabine Oelze, vielen Dank. Und in Dresden war Silke Hennig für uns unterwegs. Danke ebenso.
Bitte.
Bitte.
So, Zeit, jemanden wieder zu entdecken, der ein paar Jahrhunderte halb vergessen war, aber völlig ungerechtfertigt vergessen war, nämlich Francesco Cavalli. Im 17. Jahrhundert einer der großen Opernstars Europas, Komponist von Barockhits, die vor allem in Venedig aufgeführt wurden. Im Dom dort, im Markusdom, war er auch Organist, aber eben auch Komponist. Also, Zeit für Francesco Cavalli. Und das in einem Ort, der eigentlich mit einem ganz anderen Komponisten verbunden wird, nämlich Bayreuth. Während oben da auf dem Hügel den Sommer über Wagner gespielt wird, gibt es später dann Anfang September unten in der Stadt ein barockes Opernhaus mit einem ganz anderen Programm. Und genau dort war heute Kirsten Liese, um die Premiere der Oper Pompeo Magno von eben besagten Francesco Cavalli für uns zu sehen. Und jetzt sind wir mit ihr verbunden. Schönen guten Abend, Frau Liese. Und um erst einmal einen Eindruck von dem zu bekommen, musikalisch von dem zu bekommen, was Sie da heute Abend gehört haben, haben Sie eine Szene mitgebracht. Und ich glaube, die ist dann doch recht prägnant, oder?
Ja, das würde ich schon sagen, insofern, als dass man hier einmal einstimmige Musik hört, eine einstimmige Melodie, den sogenannten monodischen Gesang, der für das 17. Jahrhundert sehr signifikant ist, und dann aber auch ein bisschen instrumentale, retournelle Tänze, Zwischenspiele mit Chor. In dieser Verbindung ist diese Szene gestrickt und ich denke, wir hören sie uns einmal an.
Da ist richtig Kraft dahinter. Da fragt man sich natürlich, worum geht's eigentlich in dieser Oper? Ich meine, oft ist es ja so, bei vielen Barockopern jedenfalls, es ist, was die Geschichte angeht, ziemlich überdreht und etwas unübersichtlich. Wie ist es hier?
Ja, die Geschichte selbst ist, glaube ich, nicht das Allerwichtigste, aber wir können sie ganz kurz skizzieren. Es geht um den römischen Feldherrn Pompeius, der von seinem dritten Eroberungszug siegreich nach Rom zurückgekehrt ist und von allen Granden des Reiches sowie von Caesar höchst selbst gefeiert wird. Aber es ist dann trotzdem nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern es gibt zahlreiche Turbulenzen bei Hofe, alle möglichen Liebesabenteuer und Wirren, wie es so oft ist. Der eine liebt den anderen und der liebt noch einen anderen. Und ja, in der Weise geht es hier dann auch zu, aber am Ende ist dann alles gut.
Also es wird auch bei der Geschichte nicht nochmal irgendetwas gedreht und angepasst. Es bleibt bei diesen Verwechslungskomödien, bei sozusagen Irrungen und Wirrungen der Liebe.
Es bleibt dabei, wobei natürlich Cencic, das muss man dazu sagen, und das hat er in früheren Arbeiten und schon in seiner allerersten von Il Carlo Calvo von Porpora in seiner allerersten Ausgabe gezeigt, immer wieder sehr lustige, witzige Ansätze hat. Und das fängt hier schon damit an, dass das Stück, aber darüber werden wir vielleicht dann noch ausführlicher sprechen, nicht in Rom bei ihm spielt, sondern in Venedig zum venezianischen Karneval. Vielleicht hat sich das auch eben ein bisschen in der Musik vermittelt. Da ist allerhand los. Musikalisch ein Spektakel auf der Bühne, aber auch mit einer Riesenkomparserie von also wirklich allen möglichen Figuren, verrückten alten Hofnarren, Harlekins, ganz aus der Commedia dell'arte entwickelt. Auch sehr viele kleinwüchsige Figuren sind dabei. Also da geht das wirklich drunter und drüber und vor allem auch mit sehr viel praller Erotik.
Das würde ja auch passen tatsächlich eben zum Komponisten Francesco Cavalli, der nun sehr aktiv war in Venedig und auch in dieser Commedia dell'arte dort in dieser überdrehten Barockkomödienkultur eben auch verwurzelt war. Sie haben schon einen Mann erwähnt, der entscheidend ist für diese Barockfestspiele da in Bayreuth im markgräflichen Opernhaus, also eben nicht oben auf dem Hügel bei Wagner, sondern unten in der Stadt, nämlich Max Emanuel Cencic. Der hat nicht nur Regie geführt, er ist künstlerischer Leiter dieses Festivals und er singt auch noch selber ziemlich viel für einen Mann. Wie meistert er das?
Ja, man muss sagen, er macht das wieder sehr geschickt. Also man hört schon gerade am Anfang, im Laufe des Abends wird es dann etwas fülliger, dass die Stimme nicht mehr ganz so tragend ist, wie sie einmal war. Sie klingt mitunter ein bisschen dünn, aber jetzt kommt das Interessante, er macht eigentlich aus diesem virilen Pompeius, der ja eigentlich hier eben gefeiert wird als der große Sieger, macht er einen alten Mann eher. Und das geht irgendwie auf. Er hat sehr viel in der Mittellage zu singen, sehr geschickt gewählt. Also er muss sich nicht besonders in die Spitzen mehr hinaufschrauben. Das wäre vielleicht etwas schwierig geworden. Und da hätte er sich auch der Konkurrenz der anderen sehr, sehr trefflichen Sänger ausgesetzt. Aber er macht das sehr gut. Diese Mittellage kann er noch ganz gut besetzen. Man hört schon, dass es etwas dünner ist. Aber zum Ende legt er dann noch mal ein bisschen zu. Und Es ist vor allem auch insofern gut gewählt für ihn, als dass interessanterweise, wiewohl er den Titelhelden singt, diese Partie dann auch gar nicht unbedingt die wichtigste Partie ist. Also er hat gar nicht so viel zu singen wie die anderen Figuren, wie sein Sohn, wie andere Liebhaberinnen am Hof und so weiter. Das ist wirklich, hat er sich sehr geschickt ausgewählt.
Wie haben sich die anderen Sängerinnen und Sänger geschlagen?
Da waren einige ausgezeichnet dabei. Ich kann jetzt leider nicht alle aufführen, möchte aber
Nicolo Balducci. Es ist eben viel los, ne? Auf der Bühne, ne? Haben Sie auch gesagt. Ne?
Es ist viel los. Und es ist vor allem eine unglaubliche Diskrepanz zu erleben. Also auf der einen Seite wirklich diese wirklich fantastisch singenden Sänger, wo man sieht, die sind hochkarätig und die haben eben auch wirklich eine Brillanz, die sie dann an den Tag legen, singen mit herrlich strahlenden Stimmen, muss man wirklich sagen, wunderschöne Stimmen sind dabei. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir jetzt schon über die Musik noch mal detaillierter reden, kommt da auch immer so ein von der sehr eigenwilligen Einstudierung her, ein eigenwilliger Charakter rein, so eine Volksnähe. Da werden dann, ich sag jetzt mal, verglichen zum Jazz, so kleine Dirty Notes eingefügt. Das klingt dann etwas merkwürdig. Die Bläser intonieren dann etwas tiefer, aber nicht, weil sie es nicht gut können, sondern absichtlich. Damit geht einher, dass einige Figuren, die jetzt keine Profisänger sind, die eben auch eingefügt sind, eine Figur zum Beispiel, ein Mann in Frauenkleidern, der sehr freizügig auch seine Brüste zeigt, Stoffbrüste allerdings, sehr viel nackte Haut, der singt mit bisweilen wie ein Popstar in der Höhe. Das klingt dann irgendwie etwas stilfremd. Für mein Gefühl hat vielleicht Cencic da ein bisschen vielleicht übertrieben in eine Richtung zur volkstümlichen Nähe, die er unbedingt herstellen will und die auch sicherlich über dieses ganze Karnevalsgeschehen auch Sinn macht. Aber an manchen Stellen übertreibt er es dann doch ein bisschen. Und am Ende gab es dafür dann tatsächlich auch ein paar Buhrufe, trotz großem Jubel insgesamt.
Also, mal wieder eine bemerkenswerte Entdeckung aus der Barockzeit, eine Oper von Francesco Cavalli, Pompeo Magno. Kirsten Liese auch sängerisch überzeugt hat, musikalisch überzeugt hat und dann offenbar auch noch ziemlich viel los, einiges an Energie auf der Bühne da in Bayreuth, dort bei diesem Barock-Oper-Festival. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Eindrücke. Und Charlotte Weinreich schaut in die Feuilletons vom 5. September.
Als die Meldung von Giorgio Armanis Tod kam, war für viele Zeitungen schon Redaktionsschluss, zumindest für die Printausgabe. Der Tagesspiegel schaffte es noch und erinnert unter der Überschrift »Der Fürst der Mode« an einen der erfolgreichsten Designer. Sein Markenzeichen? Er reduzierte Mode aufs Wesentliche, schreibt Christoph Sator. Aus den früher oft noch uniformartigen Sakkos entfernte er Polster und Einlagen. Die Hemdkragen wurden weniger steif, die Knöpfe nach unten gesetzt. Dazu beschränkte er sich auf zeitlose Farben wie Grau, Beige und Weiß. Ihm selbst war tiefes Blau am liebsten. 80% von dem, was ich mache, ist Disziplin, pflegte er zu sagen. Der Rest ist Kreativität. Manchmal bin ich Handwerker, manchmal Vermesser, manchmal Baumeister, manchmal Architekt. Giorgio Armani zitiert im Tagesspiegel. Bleiben wir beim Thema Design, allerdings nicht bei der Mode. In der Süddeutschen Zeitung fragt Gerhard Matzig, Hilfe, wieso werden die Autos immer hässlicher? In seinem Artikel geht es um die Ankündigung von VW, seine Elektroautos künftig wieder weniger in futuristischer Optik gestalten zu wollen, zurück zur klassischen VW-Linie also. E-Autos für alle, sozusagen. Im Prinzip ist es natürlich eine gute Nachricht, wenn sich Volkswagen wieder auf alte Formwerte konzentriert, hält Matzig fest. Und weiter. Seit geraumer Zeit ist die deutsche Autoindustrie im Land von Bauhaus, Ulmer Schule und Braun Design, weltweit einst führend in der Ästhetik der Technik, dabei für immer mehr Geld immer größere, immer dümmere und leider auch immer hässlichere Blechblähbeulen zu fabrizieren. Matzig hat auch einen Vorschlag. Wie wäre es damit? Baut doch einfach mal ein radikal modernes und radikal schönes, schlichtes und elegantes Auto. Nicht zu groß und nicht zu teuer, aber das ist vermutlich eine futuristische und extravagante Idee. Apropos gute Ideen. In Norwegen bekommen seit Ende Juni alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen kostenlose Zeitungsabos geschenkt. Darüber berichtet Julian Stalb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Auflage der norwegischen Zeitungstitel insgesamt geht, ähnlich wie andernorts, seit Jahren deutlich zurück. Schließlich lesen junge Norweger kaum noch Zeitung. Es droht, eine Generation als Zeitungsleser verloren zu gehen. Das will der größte norwegische Zeitungskonzern Amedia verhindern. Um junge Menschen an Zeitungen zu binden, bietet er ihnen Zugang zu all seinen mehr als 120 Zeitungen. Die Aktion sei gut angelaufen, heißt es in der FAZ. Wäre ein derartiges, kostenloses Angebot für junge Leser auch für deutsche Zeitungshäuser eine Idee, fragt Steib. Das Zeitungssterben werden wir so nicht lösen, werden Pessimisten antworten. Und Optimisten werden ergänzen, aber ein Versuch ist es wert. Zum Schluss begeben wir uns noch auf die Metaebene. In einem Interview mit dem Spiegel fordert die britische Althistorikerin Josephine Quinn eine Alternative zum Denken in Kulturen. Die Cambridge-Professorin erklärt, es wäre großartig, wenn wir die Idee, dass weitgehend isolierte Zivilisationen uns prägen, hinter uns ließen. Stattdessen schlägt Quinn vor, einige Genetiker sprechen inzwischen nicht mehr von Stammbäumen, sondern von Spalieren. Wie bei Efeu oder anderen rankenden Pflanzen führen einige Verzweigungen nach oben, andere nach unten. Es gibt Knotenpunkte, es gibt Strukturen, aber sie führen immer wieder ins Undefinierte. So sollten wir auch über Kulturen sprechen. Weil das sehr abstrakt klingt, nennt Quinn ein konkretes Beispiel, bei dem sich der ein oder andere bestimmt ertappt fühlt. Wir neigen zum Beispiel dazu, Differenzen innerhalb von Gruppen auszuradieren, indem wir sie mit Artikeln versehen. Die Engländer, die Deutschen. Ohne den Artikel wären die Bezeichnungen viel offener. Ein kleiner Schritt für eine bessere Welt.
Charlotte Weinreich aus den Feuilletons vom 5. September. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App.